Servus, willkommen auf Bayern 2. In 1:1 der Talk gratulieren wir heute einem Mann, der einiges durchgemacht und geschafft hat. Dem Fußballer Jimmy Hartwig, der zuletzt auch als Schauspieler von sich reden machte. Heute ist sein 70. Geburtstag und im Sommer 2010 war er bei mir zu Gast und ich fragte ihn eingangs, was ist ihm gerade wichtiger, die Bundespräsidentenwahl oder die Fußball-WM in Südafrika?
Heute die Bundespräsidentenwahl und am Samstag, da spielt Deutschland gegen Argentinien.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit
Jimmy Hartwig. Vom Fußballnationalspieler zum Theaterschauspieler.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage das auch als Löwenfan. In meinem allerersten Fußballspiel, das ich als kleiner Bub im Stadion gesehen habe, da haben Sie gespielt.
Ja.
1860 gegen FC Homburg, 2:2.
Oh, habe ich ein Tor geschossen?
Ja. Nee.
Okay, schade.
Aber Sie waren dabei. Kann mich sogar noch dran erinnern. Also über diese Zeit als Profi, da kommen wir später drauf zu sprechen. Südafrika haben wir gerade schon erwähnt, da waren Sie auch, allerdings nicht jetzt während der WM, sondern vorher. Was haben Sie da gemacht?
Ich war in Kapstadt, in den Townships und habe da Kinder trainiert und versucht da ein bisschen zu schauen, was da, welche Hilfe da benötigt werden. Bin ich rübergeflogen.
Und diese Kinder da in den Townships, diese farbigen Kinder, haben die Sie an den kleinen Jimmy Hartwig erinnert, damals in Offenbach?
Das war Jimmy Hartwig 1:1. Das
ja?
Passt ja ganz gut. 1:1, ich habe mich da wiedererkannt. Diese Kirchenallee, Township, die Kinder haben nichts zu essen gehabt. Sie haben Fußball gespielt, sind in die Schule gegangen, aber haben keine Alternativen im Leben gehabt. So wie es mir gegangen ist, außer Fußball. Und ich habe mich gleich wiedererkannt und deswegen habe ich ja gesagt, dass ich zu Hause angekommen bin. Das sind meine Wurzeln. Die afrikanischen Wurzeln sind da durchgekommen.
Und generell so Ihr Eindruck von Südafrika. Also man kriegt ja vieles jetzt mit, aber vieles auch nicht. Nicht mal in der Rahmenberichterstattung. Was sozusagen, welches Bild würden Sie uns noch mitgeben wollen von Südafrika, das, was Sie jetzt erlebt haben?
Ich möchte alle Menschen bitten, die Angst haben, darüber zu fahren, sofort rüber zu fliegen, um dieses wunderschöne Land und die fantastischen Menschen kennenzulernen. Sicherlich gibt es Rassismus, den gibt es hier, den gibt es in der ganzen Welt im Rassismus. Aber dieses Land als solches ist es so schön, so traumhaft schön. Ich will immer wieder rüber. Ich habe mit meiner Frau schon gesprochen. Wir werden, glaube ich, wenn das Finanzielle uns das zulässt, im November nochmal rüberfliegen. Das ist mein Projekt nochmal weiter zu gestalten, was ich noch vorhabe. Aber ich kann nur jedem sagen, fahrt nach Südafrika. Geht rüber und ihr seht, was da für eine Wandlung stattfindet. Sogar die Buren gehen jetzt langsam, die jungen Buren gehen mit den Schwarzen zusammen. Sie merken, wir sind eine Nation, eine wunderschöne Nation, ein wunderschönes Land. Also ich bin total begeistert. Also wenn jetzt einer anrufen würde, Hartwig, du musst jetzt kommen, wäre ich sofort drüben.
Und dann auch rein in die Townships, oder wie?
Ja, klar. Ja, Sektor der Selle. Ich will ja was erleben. Ich muss ja nicht an der Waterfront sitzen oder unten am Strand und wo immer die Lokale sind und mir ein schönes Leben. Nein, ich bin da runtergefahren, um genau das kennenzulernen. Was kann man tun für diese Kinder, die teilweise AIDS-krank sind? Oder was kann man dafür tun? Deswegen bin ich da runtergefahren.
Sie sind auch, glaube ich, in die Gefängniszelle von Nelson Mandela auf Robben Island.
Ja.
Was haben Sie da gesehen?
Also erstmal, wenn man da auf diese Insel kommt, kann man sich ungefähr vorstellen, wie die da gelebt haben. Rund nur Wasser rundherum, die Flucht aussichtslos, weil die Haie, die halt hätten gewartet darum. Ich habe gefragt, ob ich in die Zelle rein darf. Das war alles verboten. Aber der hat dann gesagt, okay, bist mir sehr sympathisch, ich schließe dir mal die Zelle auf. Dann bin ich in die Zelle reingegangen und habe mich auf diese Matte gelegt. Das sind 5 cm dicke Filzmatte und zwei Decken, die waren zusammengerollt zu einem Kopfkissen. Einen Eimer, wo er seine Bedürfnisse abgegeben hat. Und da war der 27 Jahre eingesperrt. Morgens um 5 Uhr wecken, seine Bedürfnisse vor die Tür stellen, 6 Uhr Steine klopfen. Und dann zwischendurch lesen, das hat er ja gemacht, dass die Leute lesen durften und Fußball spielen. Und wenn man da reingeht und ein Mensch, der so lange eingesperrt wird, kommt dann nach 27 Jahren wieder raus, denkt ja jeder, oh ja, der ist voll Hass. Der will jetzt haben, dass alle Weise da Kopfkürzer gemacht werden. Im Gegenteil, der kommt raus und sagt, Freunde, zu seinen schwarzen Brüdern, nicht so. Wir versuchen jetzt gemeinsam zu leben und hier gemeinsam Konsens zu finden. Wow. Also, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Das ist, wenn es einen Heiliger gibt, heißt der Nelson Mandela.
Jetzt haben Sie selber in Ihrem eigenen Leben auch zu tun gehabt mit Rassismus, natürlich nicht in so krasser Form, aber als farbiger erster oder zweiter farbiger Nationalspieler in Deutschland nach Erwin Kostede. Was haben Sie damals erlebt?
Es waren, glaube ich, bloß zwei Länderspiele, aber.
Ja, ja, gut, das ist, da leide ich heute noch drunter, dass ich nur zwei Länderspiele habe. Einige Leute sagen ja, wenn ich sage, ich hätte mehr gebraucht, dann sagen sie, naja, Jimmy Hartwig, so gut war er ja nicht gewesen. Wer soll mal froh sein, dass er nur zwei Länderspiele hat? Naja, gut, das lassen wir jetzt im Raum stehen. Wenn einer sowas sagt, der hat sowieso keine Ahnung von Fußball gehabt. Rassismus habe ich insofern erlebt, dass ich, wie ich angefangen habe, Fußball zu spielen, das war mit 8 Jahren bei Offenbacher Kickers. Dass ich da auf dem Kinderspielplatz von einem Spieler, damaligen Spieler, Willi Rodekurt hieß der. Der hat schon bei Offenbach gespielt. Der ist ein 48er Jahrgang. Der hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, in Offenbach Fußball zu spielen gehen. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob meine Mutter das erlaubt, weil wir kein Geld haben für Fußballschuhe. Ich bin zu meiner Mutter hin, habe gesagt, Mutti, wie sieht's aus? Und meine Mutter gleich, oh nee, geh mal nicht dahin. Du weißt, dass du bist wieder, vielleicht wieder der einzige Dunkelhäutige und da gibt's wieder Probleme. Und wir haben sowieso kein Geld für Fußballschuhe. Das habe ich dann Willi Rodekurt genauso wiedergegeben. Daraufhin ist er an den Tag gekommen und hat gesagt, nee, pass mal auf, die Fußballschule bekommst du von uns geschenkt. Und das war dann Tür und Tor geöffnet, um zu Kickers offenbar Fußball spielen zu gehen. Und wie ich dann angekommen bin, natürlich, die Kinder sind ja grausam. Und dann die Eltern von diesen Kindern waren noch grausamer, weil es hieß ja dann, wo kommst du denn her, William? Ja, ich komme aus der Kirchenallee.
In Offenbach, hört man auch.
Hört man jetzt ganz stark, ich versuche jetzt wirklich, dass es ein bisschen auf der Bühne hört man das so stark, mein hessischen Dialekt.
Doch, das hört man schon. Nicht traurig sein.
Ich versuche alles, dass ich Hochdeutsch spreche. Nein, um Gottes Willen, also genau so bin ich auf der Bühne auch. Es hört sich gut an, wenn man Shakespeare-Texte spricht oder Heinrich Heine oder solche Sachen. Und man hat ein bisschen hessischen Singsang drin. Ich möchte ihn auch gar nicht
verleugnen. Da sind wir ja schon bei der zweiten Welt des Jimmy Hartwig. Über die erste werden wir übrigens später noch reden. Aber Sie sind inzwischen Theaterschauspieler und zwar wirklich auf großen Bühnen. Eine ungewöhnliche Karriere. Ihr letzter Einsatz am Zentraltheater in Leipzig, da haben Sie den Wojciech gegeben.
Ja.
Wollen wir mal reinhören, wie Sie so klingen auf der Bühne? Ja.
Gerne.
Kurzer Ausschnitt.
Andres.
Ja?
Ich kann nicht schlafen.
Ja.
Wenn ich die Augen zumache, da dreht sich's immer vor mir. Und ich höre Geige. Immer zu Geige. Und aus der Wand höre ich Stimmen. Immer zu. Hier oben aus dem Kopf geht's rein und raus. Immer zu. Hörst du nichts?
Ich höre nichts, Franz. Weil du ich nichts.
Es reckt immer zu. Stich. Zieh mein Messer durch die Haare. Hörst du nichts?
Ich höre nichts.
Ich höre schon was. Jimmy Hartwig als Theaterschauspieler. Anmerkungen vielleicht von Ihnen?
Ja, das ist meine Welt. Es macht mir Spaß, mich zu zeigen, meine Gefühle wiederzugeben. Also mir macht das viel Spaß, das Theaterspiel.
Und Georg Büchner, der den Wojciech geschrieben hat, war, glaube ich, auch Hesse. Insofern passt's ja.
Büchner war Hesse gewesen, ja. Und das war ganz gut gewesen. Aber es ist jeder, was von Büchner an. Jetzt die Charakterrollen, die liebe ich, die Charakterrollen. Also ich könnte jetzt keinen Harlekin spielen und das kenne ich jetzt nicht. Also ich so schwere Rollen wie Büchner, vielleicht dann noch wie soll ich sagen, Warten auf Godot vielleicht oder den Othello. Das sind so Sachen, wo ich spielen will. Also nicht auf so die Bühne gehen und wo die Leute schon wissen, da unten, jetzt kommt Pointe, jetzt wird gelacht. Das ist jetzt nur nicht so mein Ding.
1:1 der Talk ist hier auf Bayern 2. Mein Gast heute ist Jimmy Hartwig, ehemaliger Fußballnationalspieler und inzwischen Theaterschauspieler auf großen Bühnen und hat gerade Gänsehaut bekommen bei der Musik, haben Sie mir gesagt.
Ja, das ist, diese Musik zu hören, da verliebt man sich sofort drin. Ich habe gerade gesagt, Augen zumachen, Tafelberg oben stehen, die Sonne geht am Meer hin, dann sieht man die Meerrunde und du hörst die Musik. Oder man sieht am Föhringer See und sieht die Abendstimmung am Föhringer See, wenn langsam die Leute nach Hause gehen. Und dann hörst du so eine Musik, gehst in das Wochenende rein und du bist der glücklichste Mensch der Welt.
Sie stammen aus Offenbach, das haben wir schon gehört. Eigentlicher Name William, wo kommt das Jimmy denn her?
Das ist so ein Schweiß. Ich glaube, von hier ein Journalist in München hat mir den mal gegeben. Ich weiß nicht,
Jimmy. Aber der klingt doch schön.
Ja, cool, ich bin zufrieden. Also ja. Wunderbar. Was besser hätte der Journalist mir gar nicht machen können, indem er mir den Namen Jimmy gibt. Ich heiße normalerweise William Georg Hartwig.
Und erzählen Sie mal von Ihren Eltern. Also Ihren Vater haben Sie angeblich nur ein einziges Mal gesehen?
Den habe ich nur kurz in eine schwarze Facette neben mir gesehen, als ich 4 Jahre alt gewesen bin. Stand er neben mir und dann habe ich natürlich total aus den Augen verloren. Oder er hat mich aus den Augen verloren. Zu dem habe ich gar keinen Bezug.
Der war GI?
Der war GI in Frankfurt an der Wiesbadener Airbase. Ja, da hat meine Mutter sich kennengelernt, hat ihn kennengelernt und da war so, glaube ich, zwei Jahre zusammen und dann ist der liebe William entstanden.
Und haben Sie nachher später mal versucht, Kontakt noch mit ihm aufzunehmen?
Nein.
Nee.
Es ist eine Sache in meinem Leben. Meine Mutter hat nicht viel geredet, also nicht viel gesprochen über ihn. Meine Großeltern haben sowieso das Thema Vater war tabu. Hat man zu Hause nicht drüber gesprochen und dann war es so gewesen, dass ich mir auch gar keine Gedanken mehr über diesen Vater. Ab und zu meine Tochter, die Julia oder mein Sohn, der Daniel, meine jetzige kann dann, die weiß es ja nicht, hat immer gefragt, welchen Opa, wie sieht unser Opa aus? Und sage ich meistens ein Bild, das einzige Bild, das ich von meinem Vater habe in Uniform, das ist euer Opa und mehr kann ich euch auch nicht dazu sagen.
Aber er war wahrscheinlich ein schöner Mann, oder?
Ja, wenn ich mich so morgens im Spiegel betrachte, könnte ich sagen, es war ein schöner Mann.
Ja, das habe ich schon gedacht. So, aus Offenbach kommen Sie und zwar aus einer bestimmten, heute würde man sagen, aus einer Hood, aus einer Neighborhood, also aus einer Gegend in Offenbach, die gilt da, und das würde man auch heute so sagen, als No-Go-Area, eine Gegend, wo man nicht so gerne hingeht, nach Lohwald. Was war denn das für ein Viertel?
Lohwald-Siedlung war das eine Siedlung gewesen, eine Siedlung der Siedlung. Also das heißt, das waren die Leute, die kein Geld hatten. Kein Geld hatten und gar kein Geld hatten. Die haben da drin gelebt. Die haben im Monat 35 D-Mark Miete gezahlt. Das war sehr viel Geld. Dafür hat es aber keine Toilette gegeben, nur so ein Plumpsklo. Das Wasser war im Hof, musste selber Wasser pumpen. Das war insofern schwierig, wenn es der Winter gekommen ist, der wäre sehr hart gewesen, war es auch kein Wasser gegeben. Also man sieht, es war alles so eine sehr interessante Jugend gewesen.
Und wie hat das denn Sie so geprägt, diese Kindheit in Lohwald, als kleiner farbiger Junge, ohne Papa?
Die hat mich sehr geprägt. Das hat mich insofern geprägt, dass ich mir zeitlang nicht alles gefallen lassen musste. Anweisung von zu Hause, zu allem Jahr und Abend zu sagen. Ich bin geschlagen worden von Sindis, von Zigeuner. Jeden Tag bin ich geschlagen worden. Das war Pflichtprogramm. Durfte mich nicht wehren. Und dann, durfte ich mich wehren. Und von diesem Zeitpunkt aus ist der Jimmy oder der William Hartwig geworden, der er jetzt ist. Ich lasse mir von keinem Menschen auf der Welt irgend in einer Form was gefallen. Das mag manchmal sehr schwierig sein. Aber wenn sich jemand mit mir richtig befassen würde, würde er vielleicht ab und zu mal verstehen, warum Jimmy Hartwig so reagiert, wie er reagiert. Also ich lasse mich von keinem unterdrücken. Ich lasse mir von keinem meine Finger zeigen und immer gesagt zu bekommen, ja, du hast eine große Klappe und du sagst, du redest über andere Menschen. Ich rede nie über andere Menschen. Ich rede über andere Menschen, wenn ich glaube, dass es ein Vollindianer ist, dann rede ich darüber. Ja? Ansonsten sage ich nichts über andere Menschen, weil ich habe mit meinem Leben so viel selber zu tun. Und da ist, glaube ich, wichtig, seinen Weg beizubehalten.
Sie sind oft beleidigt worden. Das hatten wir vorher schon mal als kleines Kind, aber später auch als Spieler in der Bundesliga. Ich habe doch mal eine Geschichte gehört. Sie sind beleidigt worden, als Sie mit dem HSV in München gespielt haben und ein paar Tage drauf, als Sie in Bordeaux gespielt haben. Vielleicht erzählen Sie es nochmal.
Naja, es war in Israel. Es war in Bordeaux, es war in Israel. Ich bin in München beschimpft worden als von den Bayern-Fans als Negerschwein. Also ich glaube 5.000 oder 10.000 Negerschwein gerufen und ich habe sie dann dirigiert, dass sie das nicht gemerkt haben, wie blöd sie sind. Aber sie haben es nicht gemerkt, bis der Sprecher im Stadion gesagt hat, bitte beleidigen Sie nicht unsere Gäste. Ich habe sie aber bestraft, ich habe den Ausgleich geschossen. Das war meine Bestrafung. Ja, dann bin ich noch einmal in Israel, habe ich mit der Olympia-Auswahl in Israel gespielt. Dann war ich auf einmal der scheiß Deutsche. Dann bin ich zurückgekommen und habe zum Journalisten gesagt, ihr müsst mir ja mal helfen jetzt, ich komme da nicht jetzt ganz klar. Hier in Deutschland wäre ich beschimpft als Neger und im Ausland wäre ich beschimpft als scheiß Deutscher. Jetzt müsst ihr mal sagen, was bin ich? Das war eine Frage, was bin ich eigentlich? Und es ist eigentlich sehr schade, dass man so eine Frage in seinem Land, wo du groß geworden bist, wo deine Eltern groß geworden sind, Opa, Oma, deine ganze Wurzeln hier von elterlicher Seite hier sind und du hörst da so einen Schwachsinn im Stadion dann, und dann im Ausland hörst du sowas. Dann kann man doch schon mal nachfragen, wer bin ich?
Inzwischen ist es ja relativ sozusagen auch in der Nationalmannschaft normal. Khedira kommt aus Tunesien. Was haben wir noch? Özil kommt aus der Türkei.
Podolski aus Polen.
Klose auch
aus Polen.
Dann Thomas Müller aus Bayern. Also viele zugewanderte Leute haben wir da.
Aus Niederbayern kommt der, gell?
Na, der kommt, glaube ich, aus Pähl am Ammersee.
Aus
Pähl kommt der.
Jo, nein, komm,
also das ist inzwischen zum Glück Normalität geworden.
Sehr gut.
Wie ist denn der Fußball in Ihr Leben getreten, Herr Hartwig?
Ja, in meinem Leben getreten, das ist, wie gesagt, ich bin da
Biberer Bärsch.
Offenbare Jugend angefangen und 10 Jahre später war ich Profi gewesen. Es war ein sehr harter Weg dahin. Ich musste immer besser spielen wie jeder andere. Also ich habe auch einen guten Trainer gehabt, den darf man nicht vergessen. Das war der Kurt Schreiner, der liebe Gott hat ihn auch schon leider geholt. Und der hat immer zu den Leuten gesagt, was wollt ihr dann? Lass den William in Ruhe. Der spielt sowieso besser, deswegen spielt er. Nicht, weil ihr Sohn da jetzt schöne Orgel so ist und sie aber aus einem schönen Elternhaus kommt. Aber er ist halt besser, deswegen spielt er bei mir. Der hat sich auch sehr viele Anfeindungen anhören müssen. Wieso kann ein Bub, der von der Kescherle kommt, bei uns in der Mannschaft spielen? Hat er nur gesagt, weil er besser ist wie eure Kinder. Und es war immer so, ich musste immer besser spielen wie die anderen.
Das heißt, Sie haben dann in Offenbach angefangen, sind dann zu 1860 München gegangen, eine gute Entscheidung. Den gleichen Weg hat ja später auch Rudi Völler gewählt.
Anfang, also Sie als Bayerisch.
Na, bitte nicht.
Naja, Entschuldigung, ich habe sofort den Fußball auf die Seite gestellt, aus dem Fettnäpfchen raus. Sie als 60er-Fan, es war nicht immer einfach bei 60. Ich hatte ja gleich diesen hervorragenden Trainer mit Namen Max Merkel. Ich komme dahin, unbedarft, jung, in eine Weltstadt wie München, wo zu dieser Zeit Schwabing ja Schwabing war und die ganze Filmstars sind hier rumgehüpft. Und es war für mich sowieso eine Riesenwelt gewesen. Jetzt komme ich da hin und will was bei 60 das Beste geben. Was höre ich? Vom Wiener Schmähdantler. Den Hartwig, den habe ich nur spielen lassen, dass ich die Leute da zum Belustigen gehe. Also das sind so Sachen, kein Fingerspitzengefühl. Also mich hat er nur spielen lassen, weil dann die Leute was zum Lachen haben. Ich treffe sowieso auf drei Meter keinen Möbelwagen. Das musste ich mal alles reinziehen. Aber man hat wieder da auch gesehen, dass der Jimmy Hartwig ein Kämpfer ist. Ich habe mich durchgesetzt. Der Herr Merkel ist abgehauen oder ist entlassen worden, weil er keine Ahnung hatte. Dann ist der Heinz Lukas gekommen. Der Ziehvater, der hat der 60 sehr viel zu verdanken. Der hat gesagt, der hat mich auf die Seite genommen und hat gesagt, pass mal auf, ein Spieler wie du, ich habe viel gehört von dir, du bist ein hervorragender Spieler, wieso spielst du auf Deutsch gesagt, so ein Mist? Sag ich, ja, weil ich habe Angst. Ich habe Angst, rauszugehen, einen Ball zu treffen, ins Stadion zu gehen, einen Ball zu spielen, wenn der nicht ankommt, dann denken die Leute, die lachen sowieso nicht. Ich spiele ja nur, weil die Leute was zum Lachen wollen. Dann hat er gesagt, Moment. Und dann hat er mich so peu à peu aufgebaut und dann bin ich auch dann einer der tragenden Spieler bei 60 geworden, Gott sei Dank. Und dann bin ich zum HSV gekommen. Also es war alles so, nicht so einfach in München anfangs.
Beim HSV sind Sie dreimal Meister geworden, deutscher Meister. Waren wirklich ein Top-Spieler damals. Glaube ich, mit Günter Netzer als Manager, auch interessant.
Ja.
Und sind auch Millionär, glaube ich, damals geworden.
Och ja, das war so eine Nebenerscheinung.
Naja, aber eine schöne Nebenerscheinung.
Das war eine schöne Nebenerscheinung gewesen. Aber das war alles zu früh. Am liebsten hätte ich heute, jetzt müsste ich Millionär sein, jetzt wäre alles super.
Mit der Weisheit von damals,
jetzt wüsste ich, ist das herrlich, jetzt hast du die Million auf dem Konto und jetzt nach mir die Sintflut. Aber wenn du kommst, das ist ja immer, wir lachen jetzt drüber, aber es war nicht einfach gewesen. Du kommst aus einem Milieu raus, nochmal das kurz zu überreißen. Nie was gehabt als Kind, kein eigenes Zimmer, ja, kein eigenes Auto, kein eigenes Fahrrad, dann mit mir nur mein Moped zusammengestottert, ins Kino für eine Mark, muss ich beim Onkel betteln, dass ich ins Kino durfte. Und auf einmal, bumm, gehst du aufs Konto und dann sagt Jade auf einmal 1 oder 0 und dann noch eine 0. Dann habe ich gefragt, Entschuldigung, wie viel ist denn das jetzt? So viel 0 habe ich noch nicht. Ja, mein Bub, jetzt hast du ein bisschen Geld auf der Bank. Und ich natürlich, oh geil, Geld auf der Bank. Und dann ging es natürlich los, die Spinnerei, Auto, dicke Autos, Partys,
Frauen, schöne Klamotten, na, Alkohol, Frauen, na, Autos,
nein,
den Rest habe ich verpasst.
Stopp, zurück. Wir müssen zurückrudern. Alkohol? Nee. No go.
Aha.
No go. Ich war...
War nur ein George Best-Zitat.
Ich war zu der Zeit ein Vorzeigeprofi. Alle jungen Leute, ich habe keinen Alkohol, keine Zigarette angefasst. Ich war fokussiert nur auf Fußball. Und das war ja mein Fehler gewesen, dass ich nur fokussiert war auf Fußball.
Und Sie haben damals sogar zwei Schallplatten aufgenommen zu Ihrer Hochzeit. Eine davon hieß Mama Calypso. Wir haben ein tolles Archiv hier beim BR und haben sie hier vorliegen gesehen.
Das ist Mama Calypso da?
Da, hier, Mama Calypso. Ein junger Mann mit einem Wuschelkopf auf, so ein, ja, fast schon so ein, Sie haben vorher gesagt Putzlumpen.
So ein Putz. Meine Mutter hat immer gesagt zu mir, du hast der Putzwolle auf dem Kopf.
Also ein optimistisch dreinblickender Mann mit einer lila Trainingsjacke und singt uns Mama Calypso. Unter anderem im Text heißt es jetzt gleich, I went to London for the HSV. Ich ging nach London mit dem HSV auf Deutsch. Hören wir uns mal kurz rein. Jimmy Hartwig.
We played in London for the HSV. We won and went down to Soho. To some white club they said we have to see because of its fantastic show. The curtains opened, the lights went on, and as the band began to play.
Er hat hier mitgesungen, Jimmy Hartwig.
Ja, das ist so immer.
Lass uns mal im Hintergrund noch laufen. Das ist vor allem der schöne Refrain Mama Calypso. Jetzt kommt er gleich. Achtung hier. Und
Mama Calypso, only 7.
Mama Calypso ain't no lady, she's a queen.
Ja, so war das damals, ja, ja. 1980. Hat sich 70.000 Mal verkauft angeblich.
Ich hab's gehört. Also es kann wieder sein, dass es auch mehr gewesen sind, aber ich habe eine Abrechnung gekriegt.
Damit wären wir heutzutage Nummer 1.
Mensch, was ich
also das war jedenfalls ein Knaller damals.
Mhm.
Das heißt, das war so die Hochzeit, da ging alles im Leben vom Jimmy Hartwig.
Ja, da habe ich einen Lauf gehabt. Und das ist, wie gesagt, ich habe dann, wenn man einen Lauf hat, das ist, weiß ja jeder, wenn man einen Lauf hat, hast du auf einmal viele Freunde. Die laufen auf einmal neben dir her und sagst, hey, wo kommst du denn her? Hey, bist du der Jimmy Hartwig, bist du der Große? Ja, ja. Und wo kommst du jetzt gerade her? Ja? Und das war so, das war alles so eine so verrückte Zeit. Und da hätte ich mir gewünscht, diese Frau, die ich jetzt habe, mit der ich jetzt verheiratet bin, wenn ich die jetzt hätte, wäre alles super. Hätte ich mir keine Gedanken machen, wo mein Geld ist. Ich muss mir keine Gedanken machen, welche Penner ich da mit durchgefüttert habe. Das ist ein Wahnsinn. Aber ich sage immer, es im Leben, die Zeit war noch nicht so reif gewesen. Ja? Jetzt bin ich ja angekommen zu Hause. Und jetzt, deswegen bin ich ja jetzt bei euch hier. Vielleicht kriege ich ja nochmal einen Millionenauftrag von irgendwo her.
Ah, Stadiongesänge. Passen hervorragend, denn heute gratulieren wir in 1:1 dem Fußballer und Schauspieler Jimmy Hartwig. Heute wird er 70 und im Sommer 2010 war er bei mir zu Gast, woran ich mich gerne erinnere.
Achim Bogdan im Gespräch mit
Jimmy Hartwig. Nicht nur beim Sport ein Kämpfer.
Ja, der Kämpfer, der war dann später auch gefragt, denn Sie haben auch harte Zeiten erlebt, Herr Hartwig. Aber erstmal erzählen Sie uns, wie es den Bach runterging. Also, irgendwas ist dann schiefgelaufen.
Ja, es ist sehr viel schiefgelaufen. Ich habe mich mit den falschen Leuten abgegeben, die mir den Freund vorgespielt haben, die gesagt haben, sie werden sich jetzt um mein Geld kümmern. Das waren angesehene Männer, Banker, Steuerberater, denen ich blind vertraut habe, die mir dann Häuser gekauft haben. Und ich habe in Hamburg gesagt, das Haus gehört mir. Da denke ich, wow, mir kann nichts mehr passieren. Aber da die Mietgarantien, wo ich die bekommen habe, doch nicht so gewesen sind, dass ich da immer draufzahlen musste. Da hätte ich beim HSV, was ich da verdient habe, im Jahr hätte ich da alles wieder in die Projekte reingeben müssen. Also das war tödlich. Also musste ich das alles weggeben. Und die Banken sind ja gnadenlos. Ja. Die Banken interessieren das ja alles nicht. Die tun das in Dreck aufschwätzen, der Banker. Und dann habe ich mich hängen lassen, im luftleeren Raum. Also ist alles versteigert worden. Und
eine Geschichte, die man immer wieder hört von Ex-Profis.
Ja,
Bauherrnmodell und so weiter.
Das gibt es aber Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Gott sei Dank sind jetzt, wenn ich überlege, wie Bayern München, der Vorzeigeklub, wie sie um ihre Spieler kümmern, dass da so eine Sauerei nicht passiert. Das finde ich à la Bonheur und die anderen Vereine passen auch auf. Es gibt immer noch ein paar schwarze Schafe, aber ich halt sage immer, wenn einer was sagt, Bayern München ist der Club, wo hätte ich gern gespielt. Ja. Da hätte ich wirklich gern gespielt, dann wäre mir es, glaube ich, auch nicht so übel gegangen, glaube ich.
Wie war es mit Disco-Besuchen eigentlich?
Ich bin gerne abends weggegangen, aber das ist klar, wenn ich samstags ein Bundesligaspiel gehabt habe und habe gut gespielt, bin ich mit meiner Frau in die Diskothek gegangen.
Es gibt übrigens auch noch einen Song, einen zweiten, 1982 von Ihnen aufgenommen, Ich gehe zur Disco. Wollen Sie auch mal kurz reinhören?
Hauen Sie alles weg, was da ist.
Jimmy Hartwig, der zweite Versuch als Sänger.
Oh, der zweite Versuch.
Meine Freunde haben mich mal angemacht. Ich wäre wohl für eine heiße Disco-Nacht zu schwach. Meine Beine wären doch viel zu weich.
Das muss sich kein Mensch reinziehen.
Wir gehen heute dahin, wo es weh tut.
Ja.
Jimmy Hartwig aus dem Jahr 82. Also jedenfalls, es ging bergab. Sie sind dann nach Köln gewechselt,
haben
sich dort mit der Mannschaft verkracht. Sie sind nach Salzburg gewechselt, da haben sie gesagt, die Salzburger können mich alle am Arsch lecken. Dann sind sie nach Homburg gegangen und da sind sie wegen vereinschädigenden Verhaltens gefeuert worden. Was ist denn da immer passiert?
Also folgendes, wir fangen erstmal von vorne an.
Okay. Ich gebe nur Munziger wieder, unser Archiv.
Ja, alles, Sie das Archiv, nicht. Im Archiv können so viel stehen, aber es ist immer nett, wenn man selber mal zu Wort kommt. Also, in Köln habe ich mich nicht mit der Mannschaft verkracht. Das ist schon mal total.
Sondern die Mannschaft mit Ihnen.
Nein, Quatsch. Wir haben immer noch super Verhältnisse zu den Spielern alle.
Ja?
Da ist gar nichts passiert. Sondern der Herr Löhr war der Auffassung gewesen, dass ich nicht in sein Konzept passe. Wenn man das nachvollzieht, wie ich in Köln gespielt habe, gerade im Europapokal, wo wir ins Endspiel gekommen sind, wo wir gegen Mailand verloren haben, wo ich auch eine tragende Kraft in der Mannschaft gewesen bin. Es hat aber nicht gepasst. Es war mein Fehler, nach Köln zu gehen. Ich hätte offenbar bleiben, in München HSV. Beim HSV. Jetzt habe ich es mal aufgezählt. Beim HSV hätte bleiben sollen. Aber das sind halt so Fehler. Was war das Nächste, was Sie gesagt haben?
Dann Salzburg.
Salzburg habe ich nicht gesagt. Die Salzburger kennen mich alle am Arsch lecken, weil die Stadt als solches hervorragend. Ich habe die Stadt geliebt. Und wenn das im Archiv aufstehen würde, mal ganz kurz, dass ich sogar Leute in Salzburg eingeladen worden bin, weil ich so beliebt in Salzburg war, zum Beispiel vom Herrn Karajan zum Kaffee trinken in Anif, so nebenbei, das sind so kleine Erwähnungen mal. Das ist Salzburg als solches, der Club hat in der zweiten Liga gespielt. Die konnten mich nicht mehr zahlen, Herr Quenberger, der damalige Präsident. Ich kam dann zu mir und habe gesagt, du, ich habe keine Einnahmen, du bist der teuerste Spieler, wie sieht's aus, können wir uns irgendwie trennen? Ich so, ja. Ich habe ja einen Vertrag, einen laufenden Vertrag, aber mein Geld sollte ich schon kriegen.
Und Homburg?
In Homburg war ich am absteigenden Ast. Ich habe in Salzburg meine Meniskusoperation gehabt, am linken Knie. Da haben die Ärzte ein bisschen was kaputt gemacht, das ist bis heute noch kaputt. Und dann bin ich nach Homburg gegangen, zum Herrn Fuchs, zum Trainer. War eine schöne Zeit, hat mir die Chance gegeben, aber ich war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr der Jimmy, der gut gespielt hat, sondern nur der Jimmy, der damit verletzt war. Und auch die Leistungen nicht mehr bringen konnte.
Na dann, sind es andere Jobs geworden? Sie waren mal Repräsentant einer Kondomfirma. Wie repräsentiert man denn Kondome, Herr Hartwig?
Ich habe gesagt, weil ich da zu dieser Zeit diese AIDS-Aufklärung war, hat ich so eine Firma, ich weiß gar nicht, ich darf den Namen gar nicht, ne? Die kamen zu mir und gesagt, pass auf, bist ein bunter Vogel, dir nimmt mir das ab, wenn man sagt, man soll ein Kondom überstreifen, wenn man mit einer Frau ins Bett geht oder wenn man
mit einem
homosexuellen Partner, dass man kein AIDS kriegt. Sage ich, okay, mache ich gerne. Bin aber nicht von Haustür zu Haustür gegangen. Im Gegenteil, ich habe nur gesagt, Jimmy Hartwig in der Zeitung gesagt, ich bin für diese Sache, dass die Menschen Kondome benutzen, um Geschlechtskrankheiten oder Verhütung oder größere Krankheiten nicht bekommen. Daraufhin haben die Leute gesagt, ich bin Kondomvertreter. Aber das ist mir wurscht, das haben viele Leute, haben Kondome genommen, vielleicht haben sie durch mich keine Krankheit gekriegt. Wunderbar.
Dann waren Sie noch Trainer, unter anderem bei Sachsen-Leipzig, da waren Sie der erste Trainer aus dem Westen, der in den Osten gegangen ist. Man hat ja viel erfahren über die Zeit damals. Wie ist es Ihnen denn ergangen als farbiger Westtrainer im Osten? Haben Sie da auch Ressentiments zu spüren bekommen?
Eigentlich nicht, komischerweise. Das ist ein Hammer. Ich bin ja in Leipzig, ich bin da, die Leute waren es heute noch. Ich bin auch in Leipzig gespielt habe, sind die ganzen Leute ins Theater gekommen, wo ich Trainer in Leipzig bin. Mensch, schön, also gut, schön, sie wieder mal zu sehen, Hartwig, bei uns hier in Leipzig. Nur. Als Trainer waren sie auch sehr gut, sollen sie mal sehen, als Schauspieler sind hier. Nicht? Mein lieber Mann, sie sind ja richtig gut. Nein, aber Sie sehen, es war alles ganz toll gewesen in diesem Verein. Aber das war genau nach der Wende. Jetzt kommt ein Wessi, mit Dieter Bodensky haben wir ja das gemacht. Den Club Sachsen-Leipzig ist fusioniert worden mit Böhlen Sachsen-Leipzig. Wir haben eine Zeit lang gut gespielt, aber wie man das so ist, dann hat die Stasi-Seilschaft funktioniert. Die wollten kein Wessi mehr haben, die wollten einen Osttrainer haben. Und so ist dann mein Engagement da beendet gegangen.
Dann haben Sie 1991 die Diagnose Krebs bekommen. Was haben Sie damals gedacht, als Sie das gehört haben, wie es mit Ihnen weitergeht?
Endlich habe ich meine Ruhe. Endlich muss ich mir die scheiße Gerede von manchen Menschen immer anhören.
Wirklich?
Das war das erste Mal gewesen. Und dann ging es los, dass ich dann anfange zu kämpfen. Das war natürlich ein niederschlagendes Ding, aber es gehen dir tausend Sachen auf den Kopf. Es sind ja, wie Sie jetzt gerade im Vorfeld alles aufgezählt haben, was ich in meinem Leben alles schon gemacht habe. Ich war ganz oben, ich war ganz unten. Ich war oben, ich war unten. So ist mein Leben halt vorprogrammiert. Aber mittlerweile geht es so. Mein Leben geht jetzt ganz gerade. Ich werde nicht mehr hochspringen, nicht mehr runterspringen. Meine Frau hält mich schön auf dem Boden, dass es immer gerade ausgeht. So soll es auch bleiben. Aber wenn Sie das dann alles so Revue passieren, wenn Sie so eine Krankheit kriegen, dann ist das erste Gedanke, was Sie sagen, das ist alles mit Todesurteil. Der Arzt hat gesagt, Herr Hartwig, richten Sie sich das ein, Sie haben noch 2 Jahre zu leben. Okay, das ist wie ein Keulenschlag. Aber ich glaube, dass diese Krankheit, die ich bekommen habe, diesen Krebs, muss ich sagen, ich bedanke mich dafür beim lieben Gott, dass er mir diese Krankheit gegeben hat. Manche Leute am Radio werden jetzt sagen, der spinnt ja, mir aber auch Krebs. Aber ich glaube, das hat mir mein Leben gerettet, auf einer Seite gerettet. Ich habe nachgedacht, was ich im Leben alles verkehrt gemacht habe, wie ich es hätte besser machen können. Aber es ging ja nicht mehr, weil ich ja sterben muss, hat der Arzt zu mir gesagt. Aber diese 2 Jahre, die ich noch zu leben habe, die möchte ich aber gerne so leben, dass die Leute sehen, dass ich kein Vollidiot bin, dass ich viel zu sagen habe. Und dann hat der Kampf angefangen. Und ich glaube, die Krankheit ist es so, dass ich anderen Menschen auch helfe. Am Wochenende kam ich aus Bielefeld, da habe ich noch selbst 120 Krebspatienten habe ich einen Vortrag gehalten als Betroffener, den Leuten Mut gemacht, dass es geht. Ich gehe in Kinderkliniken, ich mache Integration für Jugendliche. Das alles hätte ich jetzt nie gemacht, hätte ich die Krankheit nicht gekriegt, weil ich war so fokussiert auf mich selber, dass alles andere um mich herum war mir auf Deutsch gesagt wurscht. Es hat nur an Jimmy Hartwig gezählt. Mein Fußball, meine Partys, wo Knete raushauen, nur an mich gedacht. Und habe vielen Menschen so wehgetan, so verletzt, richtig verletzt. Ich kann mich immer denen noch, ich habe mich bei fast allen bis jetzt entschuldigt. Aber diese Krankheit hat mir gezeigt, dein Leben kannst du jetzt nochmal in die Hand nehmen. Nimm es in die Hand und mach keinen Blödsinn mehr. Und ich glaube, da oben, der liebe Gott, ich muss mich immer wieder bedanken bei ihm, der hat mir den Weg gezeigt. Dahinter geht es lang und ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg.
1:1, der Talk ist hier in Bayern 2. Achim Bogdan am Mikrofon und bei mir zu Gast ist William, genannt Jimmy Hartwig, ehemaliger Fußballprofi, unter anderem bei 60 München und beim HSV und inzwischen Theaterschauspieler. Ja, wie fing denn das an mit dem Theater, mit Ihrem Interesse fürs Theater?
Das Interesse fürs Theater war schon immer da gewesen. Wenn ich Fußballspielen halt sehen musste, die Tetralik war immer da gewesen. Dann hat mir vor Jahren der Thomas Thieme, mein Mentor und auch Schauspiellehrer, angesprochen, ob ich mal Lust hätte, Theater zu spielen.
Also Thomas Thieme, nur kurz zur Erklärung.
Okay.
Das ist der Mann, der zum Beispiel das Leben der anderen hat er, glaube ich, den DDR-Minister, den Kulturminister gespielt.
Eddie Bries.
Oder zum Beispiel in Helmut Kohl, in dem ZDF-Film hat er Helmut Kohl kürzlich gespielt. Also den kennt man.
Gut, dann hat er den Krupp gespielt. Dann hat er den Eddie Bries, hat er diese Verfilmung mitgespielt. Also er ist einer der besten Schauspieler Deutschlands.
Wie sind Sie zusammengekommen?
Ja, wie gesagt, ich war mit einem Kollegen von Ihnen in Berlin in der Schau, beim Italiener zum Mittagessen. Und da kam er rein, oder er saß mit seiner Frau, ich habe das nicht wahrgenommen. Und dann kam er bei mir an den Tisch und hat gefragt, ob ich der Jimmy Hartwig wäre. Daraufhin habe ich das verjaht. Und dann hat er gesagt, oh, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Meine Frau hat sie sofort erkannt und ich bin ein Fan, erkennen Sie nicht. Haben Sie Lust, mit mir ein Gläschen Wein zu trinken? Dann bin ich an den Tisch gegangen, das hat sich dann so ergeben. Dann hat er gesagt, Mensch, hast du Lust, mal Theater zu spielen? Ich, Theater, ja, natürlich, ist doch ganz einfach. Dann habe ich das getan und dann habe ich gemerkt, dass das doch nicht so einfach ist, wie man da so denkt.
Also wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, wirklich selber zu spielen? Hat er Ihnen das angeboten? Hat er gesagt, willst du mal?
Der hat gesagt, mach mal. Er rief mich dann eine Zeit lang an, hat gesagt, ich mache hier in Weimar ein Theaterstück mit Ben Becker und Blixer Bargeld. Ob ich dort eine kleine Rolle spielen könnte. So, gerne, mache ich gerne. Da bin ich da hingefahren und habe eine tolle Unterstützung gekriegt, gerade von Ben Becker und von Blixer Bargeld und auch von den anderen Kollegen, von Seitensticker, wie sie alle heißen, die mich auf die Seite genommen haben und gesagt, Mensch, bleib nicht nervös, du spielst dein Mech, du spielst so gut. Dann habe ich Saxophon gespielt.
Und gesteppt auf der Bühne.
Und gesteppt auf der Bühne. Und es war so gut angekommen, dass der Intendant gesagt hat, haben Sie Lust weiterzumachen? Das ist ja richtig gut. Sie müssen aber nur was machen. Sie müssen Schauspielunterricht nehmen, ein bisschen. Das hat dann Thomas Thieme übernommen. Also viel Unterstrich brauche ich, also habe ich nicht gebraucht. Es geht auch so.
Dann haben Sie ein Stück gespielt, irgendwie Legenden auf der Couch. Jimmy Hartwig.
Eine Legende auf der Couch ist, ich habe ja schon mal mein erstes Buch, mein zweites kommt jetzt im September raus. Mein erstes Buch hieß, ich möchte noch so viel tun. Das ist ein Anliegen und an meiner Krebsgeschichte. Kämpfen, was ich alles tun möchte, bevor ich sterbe. Da hat Thomas Potzler, der leider auch schon tot ist, ein Theaterstück drauf gemacht. Wird jetzt von Herrn Arendt in Berlin zum Bühnenstück geworden, eine szenische Lesung mit Thomas Thieme zusammen. Und die Uraufführung war im Movie Mentos in Wolfsburg bei dem großen Kunstfestival. Sind wir zusammen aufgetreten und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist mein Ding jetzt. Also jetzt bitte mehr. Bitte, bitte mach mehr mit mir. Und Thomas hat sich das noch zweimal sagen lassen oder dreimal sagen lassen und hat gesagt, komm her, du bekommst nochmal eine Chance von mir.
Das heißt, da sind wir wieder beim Anfang der Sendung. Sie haben in Büchners Wojciech in Leipzig gespielt. Wie haben Sie denn die Figur interpretiert? Ich glaube, Sie sind da in Unterwäsche auf der Bühne gestanden.
Ja, ich hätte mich auch nackt hingestellt. Oder wenn der Regisseur sagt, hätte ich mich auch nackt hingestellt. Sondern ich habe mir den Büchner ja gelesen, den Wojciech. Das ist ja, was das ist, so eine Figur, getrieben, so ein Typ ich, getrieben, ständig beschissen worden, die Frauen hat ihn betrogen, hat sein letztes Geld der Frau gebracht und trotzdem hat er Geld gebraucht, dann hat er sich vom untersuchen lassen mit den Erbsen, die Erbsengeschichten und alles. So habe ich mir gedacht, Mensch, dem geht's ja genau mit dir. Bauernmodelle verloren, falsche Freunde, die Frau hat dich beschissen, das bist ja ich.
Aber du, Sie sind zum Glück nicht zum Mörder geworden.
Nein, Gott sei Dank. Gott sei Dank, na, so weit ist es noch nicht gekommen, aber wird es nicht so weit, wird es bei mir nicht gehen. Aber genau so habe ich mir die, habe ich mir den gelesen und habe mich die Augen zugemacht und habe den Wojciech vor mir gesehen.
Und dann durften Sie am Zentraltheater in Leipzig spielen, also auch eine tolle Adresse. Ich meine, das, was Sie da gemacht haben, ist ja extrem untypisch. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Fußball-Ex-Profi gibt, der sowas jemals gemacht hat. Woran liegt denn das, dass da so bei den Fußballprofis sich offensichtlich keiner so offensichtlich interessiert für sowas?
Es gibt schon viele, glaube ich. Es gibt da viele, die ins Theater gehen. Es gibt da viele, die Bücher lesen, aber natürlich nicht.
Aber der Sprung auf die Bühne, meine ich.
Auf die Bühne, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich im Blut liegen. Es liegt bei mir im Blut und ich will das auch. Und ich habe auch das nicht falsch verstehen. Ich weiß schon, was ich sage, weil ich es gehört habe von den besten Kritikern Deutschlands, dass ich ein hervorragender Schauspieler bin und dass ich weitermachen muss. Und das ist eine Begabung. Ich weiß nicht, woher ich sie habe. Ich habe ja nie Gelegenheit gehabt, mit meiner Mutter da mal darüber zu reden, ob mein Vater jetzt da talentiert gewesen ist, ob der da schon mal vielleicht war ein Schauspieler gewesen, ob von meiner mutterlicherseits irgendjemand drin war. Also das weiß ich alles nicht, aber irgendwo muss es hierher kommen, dass ich zuhören kann und der Regisseur sagt zu mir, die Szene wird so gespielt und er hat es noch nicht richtig ausgesprochen, stehe ich auf der Probebühne und setze das sofort 1:1 um, das er mir gerade erklärt hat.
Und wie reagiert das Publikum? Es gibt ja doch noch ein paar Leute, die Sie von früher kennen, es gibt aber auch Leute, denen Jimmy Hartwig der Name überhaupt nichts mehr sagt. Die sehen da einfach nur einen stattlichen Typen, der da auf der Bühne steht und ein bisschen in Hessisch, jetzt wie im Fall Wojciech, redet.
Ja, ein bisschen Hessisch, ein bisschen wenig. Also ja. Ich habe da alle eine Stunde stand ich und Stunde Monolog und Dialog ist schon eine Stunde schon viel.
Aha.
Ich habe ja eine Stunde allein auf der Bühne, also nicht allein, sondern es dreht sich alles um Wojciech und da musste ich schon ein bisschen sprechen.
Also Reaktionen?
Sehr gut.
Und
Applaus, also zum Schluss bei der Premiere Standing Ovation bin ich auf die Bühne gegangen und zum Schluss beim letzten Auftritt in Leipzig sind extra wegen mir, das weiß ich, extra noch einmal 350 Leute extra gekommen, weil vorhin Aufruf gemacht, als das letzte Mal da ist. Und dann musste ich raus auf die Bühne, habe da allein 5 Minuten gestanden und Applaus gekriegt. Und da weißt du, da bist du, glaube ich. Und das sind keine Fußballfans gewesen, sondern das sind Theaterbesucher, die Frankfurter Rundschau lesen, die Zeit lesen. Ja, diese Gebildeten, sagen wir mal so. Und die geben dir 5 Minuten Standing Ovation. Dann weißt du, hier bist du auf dem richtigen Weg. Also hast fast alles richtig gemacht.
Und wie kommen Sie mit dem Textlernen klar?
Kein Problem.
Wie?
Kein Problem. Ich lese quer. Ich lese quer, mache die Augen zu, lese die ersten fünf Reihen, lese ich, mache die Augen zu, tue es nachsprechen. Wenn ich die, dann habe ich die drin, tue ich 300 Mal, 400 Mal lesen. Dann habe ich die drin, dann gehe ich die nächsten 5, nächsten 10. Und dann tue ich das ganze Stück auswendig lernen. Und dann habe ich das. Geht eigentlich relativ schnell bei mir, komischerweise. Ich habe doch nicht so viele Kopfbälle gemacht.
Also was vom Fußball hilft Ihnen noch als Schauspieler? Gibt's was?
Disziplin, reine Disziplin und zu wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Also zum Beispiel, wenn ich auf die Bühne gehe, weiß ich nicht, dass ich jetzt anfange, da zu zaubern und dann sage, hier, nein. Ich meine, versuche den ersten Pass anzuspielen im Gegenspieler. Und wenn dieser Pass angekommen ist, ist schon mal die erste Ruhe da. Dann kommt der zweite Pass, der Pass da etwas größer. Oft wenn der Pass auf 30, 40 Meter gespielt, so ist auf der Bühne auch. Dann fange ich mich mal an, schon ein bisschen Bräder zu machen auf der Bühne. Wenn ich mich nicht Bräder mache, ist ärgerlich.
Würden Sie denn lieber für das WM-Viertelfinale gegen Argentinien Karten haben oder für die Salzburger Festspiele?
Salzburger Festspiele. Das ist so. Ich lache mich viele alle aus. Nein, es ist so, weil Salzburger Festspiele, mein Ziel ist es ja, in Wien auf der Burg zu spielen in 2-3 Jahren. Da schmunzeln große Kollegen, die schmunzeln natürlich, ist ganz klar. Wenn die sagen würde, sie wollen in meinem Bernabeu-Stadion spielen, dann werde ich vielleicht auch schmunzeln, aber ich werde dann die nicht anschmunzeln, ich werde nur einfach sagen, probiert's. Probiert es im Bernabeu-Stadion zu spielen, habt Ehrgeiz, versucht mal ein bisschen was zu machen und nicht lächeln, weil ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich habe ja gelesen, was ich alles so gemacht habe und bis jetzt habe ich alles angefangen, habe es durchgezogen. Und diese Nummer, Schauspieler auf die Bühne nach Wien zu kommen, das ist mein nächstes Ziel. Und das, ich garantiere Ihnen, das gebe ich Ihnen schwarz auf weiß, das schaffe ich.
Das sagte Jimmy Hartwig im Sommer 2010. Immerhin spielte er Jahre später eine Hauptrolle in einem Stück von Albert Ostermeier und der urteilte über ihn, Zitat, auch wenn ihm die Ausbildung eines Schauspielers fehlt, entwickelt er doch auf der Bühne eine unbändige Kraft und Ausstrahlung. Bei ihm geht es nicht um Eitelkeit, im Rampenlicht zu stehen, er hat schlichtweg das Bedürfnis, etwas zu erzählen. Zitat Ende. Dem kann ich nur zustimmen.
Und vorletztes Jahr gab er bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel Kaiser Joseph II., was Jimmy Hartwig selbst so kommentierte.
Wenn man mich als Kaiser von Österreich mit meiner dunklen Hautfarbe, die ein bisschen weiß geschminkt wird, das jetzt zeigt doch, dass mir alle Hautfarben, alles, ob gelb, rosa, grün, dass jeder diese Rolle spielen kann. Dass ich jetzt die Rolle des Kaisers von Österreich spiele, finde ich schon einen hervorragenden Schritt nach vorne.
Bayern 2, 1:1 der Talk, letzte Runde, leider, mit Jimmy Hartwig. Er war Fußballnationalspieler, er hatte Krebs und jetzt ist er Theaterschauspieler und vieles mehr und vor allem in den besten Jahren. Womit verbringen Sie jetzt diese besten Jahre?
Mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Mittlerweile habe ich ja Freunde, wo ich weiß, das sind Freunde, die sind bei dir, wenn das mal nicht so geht. Mit meiner Familie von der Seite von meiner Frau, ganz fantastische Menschen, mit meinem Sohn, also wie gesagt, mit meinem Theater natürlich fokussiert, auf mein Theater, mit meinem Fußball, mit meinen Kindern, mit der Fußballschule mache, mit meiner Integration, wo ich mit Kindern, also alles, das sind alles so Sachen, wo es Spaß und mit Jugendlichen arbeite, Leute zu helfen, denen es nicht gut geht, Leute zu helfen, die krank sind, damit beschäftige ich mich gerade und ich bin ein Mann in den besten Jahren.
Wir haben schon gehört, gerade ein großer Lebenstraum, einmal den Othello spielen, vielleicht sogar am Burgtheater in Wien. Ich habe mal gehört, Sie würden auch ganz gerne hessischer Tatortkommissar werden.
Ja, das ist aber normalerweise, ich habe gerade mit einer Kollegin vor kurzem darüber gesprochen. Sie habe ja gerade einen hervorragenden Kollegen, der gerade den Kommissar da spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, so ein Hilfskommissar hessisch da zu spielen.
Das wäre Schimanski auf hessisch.
Ja, das wäre herrlich. Ich bin ein hessischer Tatort. Das ist doch nichts. Gibt es denn nichts Besseres wie einer, der die Sprache spricht, der sich in Frankfurt in den Drehorten auskennt und selber weiß, wie so vielleicht so ein Ganoven mal tickt. Also ist ja nicht schlecht, mal so eine Rolle zu spielen. Vielleicht hört das ja jemand. Aber die Jungs hier in Bayern sind auch nicht schlecht. Vielleicht kann man mal so eine kleine Rolle mal einbauen.
Ja, wäre doch ganz gut.
Natürlich.
Ich habe auch mal gehört oder ein Interview gelesen mit Henny von Badesalz, von der Comedy-Truppe. Die haben gesagt, Jimmy Hartwig ist der hessische Obama. Also sagen wir mal Politik. Bundespräsident oder wären Sie dann nicht diplomatisch genug?
Das glaube ich, da wird es jeden Tag Glas geben, wenn ich da Ministerpräsident werde. Nein, es geht nicht. Politik ist was Schönes, die tun die am meisten besser wie ich oder wie andere Leute. Ich kann es nicht. Ich muss meine Wahrheit sagen, ein Politiker muss immer diplomatisch sein und kann auch besser lügen wie ich, glaube ich.
Ein bewegtes Leben, das haben wir gehört. Gibt es denn irgendeine Erkenntnis, die Sie über all die guten und schlechten Zeiten getragen hat, so eine Lebensphilosophie wie zum Beispiel Dragoslav Stepanovic? Leben geht weiter?
Ja, nee, meine Philosophie ist einfach, seine Fehler zu erkennen, über seine Fehler zu reden und nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen. Und wenn gar nichts mehr geht, einfach nur freundlich sein. Das ist so mein Lebensmotto.
Ja, so ist er und so war es eine schöne Begegnung im Sommer 2010. Heute feiert Jimmy Hartwig seinen 70. Geburtstag, vermutlich mit Frau und seinen drei Kindern. Da wird was los sein und wir gratulieren nach Inning am Ammersee. Das Gespräch finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und nicht vergessen, uns können Sie live erleben im BR-Studio Nürnberg am Abend des 16. Oktober. Da spricht Caro Matzko mit Karl Theodor zu Guttenberg und ist danach für Ihre Fragen zu haben. Infos unter podcastfestival.de und wir verlosen dafür auch Tickets. Einfach eine Mail an kontakt@bayern2.de schicken.